Diese Folge wird unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.
Handwerk erleben. Der Talk für Macher.
Begraben ist eine Notwendigkeit, bestatten eine Kunst. Das schreibt meine heutige Gesprächspartnerin auf ihrer Website. Und damit herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Mein Name ist Max Hermannsdörfer und ich darf heute ganz herzlich Annabel Wandelt begrüßen. Sie ist Bestattungsfachkraft und hat sich im vergangenen Jahr mit ihrem eigenen Bestattungshaus selbstständig gemacht. Hallo und herzlich willkommen, Annabel.
Hallöchen, ich freue mich, da zu sein.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auch, dass du hier bist. Du bist die erste Bestattungsfachkraft hier bei uns im Podcast.
Das freut mich. Fühle ich mich gleich geehrt. Toll.
Nach über 100 Folgen, sehr schön, dass wir auch dieses Gewerk bei uns im Podcast drin haben. Ich habe jetzt gerade einen Satz zitiert, der bei dir auf der Website sehr präsent ist und ja. Ich glaube auch bei allen Profilen, wo du bist, so ein Leitsatz ist: Bestatten ist eine Kunst. Bestatten ist aber vor allem auch ein Handwerk. Ja. Das wissen viele aber gar nicht.
Nee, also viele denken immer nur, ja, das hat ein bisschen was mit Verstorbenen zu tun. Oder dachte ich am Anfang auch, wo ich die Ausbildung angefangen habe. Ich dachte niemals, dass ich dort die ganzen Holzarten auswendig lernen muss, dass ich auf einmal einen Sarg zusammenbauen muss. Das war gar nicht in meinem Kopf drin, dass das mit zu diesem Handwerksberuf dazugehört. Aber das ist wirklich viel, viel komplexer, als man denkt. Also es dreht sich nicht immer nur um den Verstorbenen. Und ich sag mal, Handwerk, gut, da spielen auch viele psychologische Sachen eine Rolle, gerade in so einem Beruf, Trauerpsychologie. Aber ich musste auch einen Sarg zulöten für eine Auslandsüberführung in der Ausbildung. Habe ich nie dran gedacht, dass ich auf einmal so Lötkolben dort in der Hand haben kann. Auf einmal wurde ich dann Handwerkerin. Aber das ist das Wunderschöne an diesem Beruf, dass es so vielfältig ist, dass du wirklich gerade mit dem Schraubenzieher in der Hand auf einmal vor Angehörigen stehst und dass du auf einmal einen Sarg ausmessen musst. Auf einmal tust du eine Trauerfeier dekorieren, also dass es so vielfältig ist, das ist schon schön.
Okay, also du hast auch mit verschiedenen Materialien dann zu tun und hast ganz verschiedene Tätigkeitsbereiche aus dem Handwerk. Wenn wir jetzt mal Schreinerhandwerk oder so, wenn es um Holz geht, dann löten ist wieder eine andere Baustelle. Also schon ein recht vielfältiger Einblick in verschiedene Handwerksbereiche.
Manchmal muss ich auch mal ein Grab ausheben und stehe mit einer Schaufel in der Hand da. Also sind alles solche Sachen, wo viele nicht dran denken oder nicht drauf kommen. Ja.
Wenn dich Leute fragen, was machst du so als Bestatterin, was antwortest du denen?
Alles. Also von Anfang bis Ende. So dieser typische Spruch, den keiner mehr hören kann. Aber so wie eine Hebamme ein Leben sozusagen begrüßt, wenn es auf die Welt kommt, bin ich diejenige, die das Leben verabschiedet. Und ich habe es jetzt auch schon von ganz, ganz vielen auch gehört, die eben gesagt haben, ach so, du machst dann die Trauerfeierdekoration noch, du machst noch die Gespräche. Viele denken mal, Bestatter, der macht nur die Abholungen. Gibt's auch so. Es gibt ja auch genug, gerade in Großstädten, solche Subunternehmen, die eben für die Bestatter dann die Abholungen fahren. Gibt's ganz, ist auch was Alltägliches, das ist was Normales, aber zumindest ist hier auch gerade in den dörflichen Regionen, ich weiß auch, dass das sehr viele Bestatter nicht so machen, wenn das Telefon klingelt, dann setzen wir uns ins Auto, fahren los und wenn es die Nacht um 3 ist oder wenn es früh um 4 ist, das spielt da keine Rolle und dann geht's eben von der Abholung des Verstorbenen zum Trauergespräch mit den Angehörigen, nochmal eine Abschiednahme, also nochmal denjenigen versorgen, hübsch machen, auch die ganzen Verwaltungsgänge, logischerweise also zum Standesamt. Ja. Polizei spielt eben auch eine Rolle, bis man dann zum Krematorium fahren muss, die Urne wieder abholt, die Trauerfeier dekoriert. Zwischenzeitlich muss man mal eine Traueranzeige schreiben, eine Danksagung. Ich schreibe noch Trauerreden währenddessen, macht jetzt auch nicht jeder. Bis dann wirklich der letzte Gang zum Grab, dann zur letzten Ruhestätte dann erfolgt. Und danach gibt's auch noch dann so viele Sachen. Also es ist wirklich sehr komplex und es bezieht sich nicht nur auf die Abholung des Verstorbenen.
Es klingt wirklich wahnsinnig vielfältig und sehr viele Aufgabenbereiche, weil du gerade gesagt hast, das ist in Großstädten vielleicht ein bisschen anders als im örtlichen Raum. Du sitzt in der Lausitz in Sachsen. Genau. Kannst du mal erklären, wo genau ist deine Heimat, wo bist du?
Also eigentlich bin ich im Schwarzwald geboren, aber da war ich noch sehr, sehr klein. Wir sind dann hier rüber wieder gezogen. Also mein Vater kommt aus Görlitz, meine Mutter hier aus Radibor, aus der sorbischen Gegend. Hier bin ich auch aufgewachsen. Also ich bin auch muttersprachlich sorbisch, habe die sorbische Tracht getragen, bin auf eine sorbische Schule gegangen, habe sorbische Lieder gesungen, also das Komplettprogramm.
Und ich musste das erstmal googeln, was sorbisch genau ist.
Ja, das müssen ganz viele googeln. Das müssen ganz viele googeln, weil das kennt nicht jeder. Ja. Aber dann, wenn man sich so damit befasst, ist es für viele auch schon recht interessant. Aber die denken ja immer alle, das ist irgendwie Tschechisch oder Polnisch oder sowas, wenn die das reden hören. Und ja, hier bin ich dann geblieben, habe dann, wo ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, hatte ich halt zwei Optionen. Gehe ich im Westen, gehe ich in eine Großstadt oder nehme ich hier eben dieses Alleinstellungsmerkmal, das Sorbische, und bleib hier in der Region. Und hier bin ich jetzt auch geblieben, in einem Dörfchen nahe Bautzen, also zwischen Bautzen und Hoyerswerda. Ja, bin eben in der ländlichen, dörflichen Region geblieben, ja.
Okay, über den Schritt in die Selbstständigkeit sprechen wir gleich. Mich würde interessieren, warum die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft?
Ich habe mit 14, 15 wirklich wortwörtlich Todesangst noch gehabt vor diesem Beruf. Also du hast mich noch nicht mal auf dem Friedhof draufbekommen. Da wirklich stand davor, ich habe angefangen zu weinen. Ich habe gesagt, nee, könnt ihr alle vergessen. Und meine Eltern interessieren sich aber gerne für andere Bestattungskulturen, auch aufgrund der Berufszweige. Und da waren wir, also immer wenn wir im Urlaub waren, stand auf der Liste, wir wenigstens einmal einen Friedhof besuchen. So, und da kannst du jetzt, wir waren dann in Zypern, in Malta gewesen, und da kannst du jetzt nicht unbedingt als 15-jährige Pflanze vom Friedhof so stehen bleiben. Dann, wer weiß, wo ich jetzt wäre. Und der ausschlaggebende Punkt war, also ich wollte dann früher immer Tierärztin, Popstar werden, wie man es halt kennt in dem Alter, wenn man noch nicht wirklich ein Ziel vor Augen hat. So haben sich auch meine Noten tatsächlich in der Schule dann gezeigt, dass wenn du kein Ziel vor Augen hast, weißt du nicht, warum und für wen du es machst. Und dann waren wir in Miami im Urlaub gewesen, in der USA. Und da musste ich dann auch mit auf den Friedhof. Und das ist ja, kannst du ja mit hier nicht vergleichen. Also da fahren ja Buslinien durch und dort wird das Leben gefeiert. Und das war gerade unser Glück gewesen, dass wir dort gerade einer Bestattung aus der Ferne beiwohnen durften. Und da wurde laute Musik angemacht, der Grill wurde angeschmissen, dort wurde getanzt. Also wirklich eine Lebensfeier. Die Feier für das Leben, was dort zu Ende gegangen ist. Und da habe ich gemerkt, okay, es muss ja doch nicht immer so traurig, düster, schwarz, dunkel sein, wie es hier in Deutschland ist. Und dann hat man in der 8. Klasse dieses Schülerpraktikum, was 2 Wochen geht. So, bis dato, ich wusste wirklich keine Ahnung, was ich dann hätte gemacht, wäre ich nicht diesen Schritt auf dem Friedhof mitgegangen. Und dann habe ich gesagt, komm, probierst du es. Und meine Eltern haben auch gesagt, mach die 2 Wochen, es ist besser, als jetzt eine Ausbildung anzufangen und dann musst du die wieder abbrechen. Das ist perfekt, dass du es mitbekommst. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Also nicht die Ausbildung, das Praktikum.
Das Praktikum. Aber wusstest du damals schon, dass das ein Beruf ist, dass das eine Branche ist?
Ja, weil mein Vater arbeitet im Rettungsdienst und meine Mutter im Reisebüro. Und da war immer dieses Thema schon einfach eine offene Kommunikation. Und da hat man sich schon damit irgendwo beschäftigt. Und da war das noch nicht so internetpräsent wie jetzt. Aber ich habe mich dann natürlich nach diesem Urlaub dann belesen, weil ich mir dachte, okay, deine Eltern sagen jetzt, dass du das Praktikum dann machen, dann kannst du überlegen, ob es eine Ausbildung ist, die du anfangen kannst. Und dann beschäftigt man sich damit, beliest man sich eben, was überhaupt der Umfang des Bestatters ist. Und dann wusste ich, okay, das ist wirklich ein Beruf und ich kann, wenn ich möchte, die Ausbildung anfangen. Und das war dann auch mein Ziel. Also nach dem Praktikum, nach den 2 Wochen, ich bin strahlend, mit einem strahlenden Lächeln raus. Ich hätte am liebsten nach der 8. Klasse, hätte ich direkt aufgehört, aber Mama hat gesagt, ich soll einen Realschulabschluss noch machen. Habe ich mit als eine der Besten dann tatsächlich auch abgeschlossen, weil dann hatte ich dieses Ziel vor Augen. Ich wusste, okay, ich will das jetzt schaffen, ich will anfangen, diese Ausbildung zu erlernen. Und dann habe ich 10. Klasse durchgezogen, erfolgreich abgeschlossen, gleich die Ausbildung dran gehalten.
Und dann hast du die Ausbildung bei einem Betrieb, bei dir in der Region irgendwo gemacht?
Genau. Also ich habe 1,5 Jahre in der Nähe von, also die Ausbildung geht ja 3 Jahre. Ja. Ich habe 1,5 Jahre in der Nähe von Hoyerswerda das Praktikum gemacht, um so ein bisschen das dörfliche, ländliche mitzubekommen. Und dann die anderen 1,5 Jahre, also da haben auch noch andere Gründe eine Rolle gespielt, aber das waren so die Hauptgründe dann auch, die anderen 1,5 Jahre dann in Görlitz, also in einer Großstadt, wo ich dann ein bisschen so das Städtische mitbekommen durfte. Also, dass man so ein bisschen beide Seiten dieses Berufs eben sehen kann, jetzt das Ländliche und Städtische, weil es unterscheidet sich schon sehr, ja.
In was unterscheidet sich das so am meisten?
Die Individualität. Also ich denke mal, das trifft es ganz gut. Dieses in der Großstadt kommt auf jede Firma drauf an. Also man kann jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber in der Großstadt ist natürlich eine höhere Dichte an Sterbefällen, weshalb nicht jeder Fall vielleicht so individuell, persönlich mit so viel Zeit entgegengenommen werden kann, wie vielleicht auf einer dörflichen Gegend, wo du 2 Fälle in der Woche hast, wo du dir mehr Zeit dafür nehmen kannst. Also das habe ich tatsächlich in der Ausbildung gemerkt, dass das schon ein extremer Unterschied von Dorf zu Stadt ist. Ja.
Hattest du dann damals schon während der Ausbildung das Ziel, dich selbstständig zu machen, dein eigenes Unternehmen zu gründen?
Am Anfang nicht, bin ich ehrlich, weil am Anfang dachte ich mir, das ist klar, jeder träumt davon, selbstständig zu sein, die eigene Chefin zu sein, bis früh um 9 ausschlafen zu können. Davon habe ich immer geträumt.
Die Wunschvorstellung.
Die Wunschvorstellung, Mittagsschlaf machen zu können.
Ja,
am
klar.
Dienstag oder sowas. Und dann, aber ich habe das nie für voll genommen, weil ich einfach wusste, was da dahinter steckt. Und das ist, also ich habe es für mich jetzt nie als realisierbar gesehen. Mhm. Da hätte ich irgendwie im Lotto gewinnen müssen oder irgendwas. Aber es waren meine Wunschvorstellungen, aber es war jetzt nie wirklich zu realisieren. Und dann habe ich aber zum Ende der Ausbildung hin gemerkt, dass ich, oder mit der Ende der Ausbildung gemerkt, dass einfach mein offenes Auftreten, meine roten Haare waren schon ein Problem gewesen. Also meine ehemalige Chefin in meinem Ausbildungsbetrieb meinte öfter mal zu mir, ich soll mir die Haare bitte ein bisschen natürlicher färben, vielleicht mal wieder einen Braunton, dass ich zu sehr aufhalle. Meine Tattoos, die sollte ich bei 30 Grad verstecken. Und all sowas, okay. Und auch gerade eben dieses Individuelle. Also ich habe mir mal so viel Zeit für die alten Leute genommen. Ich habe einen Autoschlüssel, habe ich tätowiert, wo der alte Herr das gesehen hat. Der hat gleich angefangen, auch so ein Auto habe ich auch mal gefahren. Und wir sind dann total vom Thema abgeschweift. Aber das war das, was die Firma nicht schön fand, weil ich hätte in der Zeit auch was anderes machen können.
Okay.
Und das sind einfach Sachen, die mich dann zu Nachdenken gebracht haben. Nach dem Feierabend, bei einer Feierabendzigarette auf dem Balkon. Ich dachte mir, das ist nicht so das, wenn jemand anderes, gerade in der Branche, dir untersagt, dir für gewisse Sachen Zeit zu nehmen, es individuell zu machen, auch die Dekoration, und wenn es schon bei der Haarfarbe anfängt. So, und für die Omis war ich immer das Rotkäppchen. So, das war nie irgendwie was Abstoßendes. Und da habe ich gemerkt, nee, also es hat mich unzufrieden gemacht tatsächlich. Ich bin nicht mehr gerne auf Arbeit gegangen, weil ich wusste, es wird nicht so wert. Also ich kann nicht das machen, was ich gerne für die Leute machen würde. Nicht, dass ich es für mich machen würde wollen, sondern einfach für denjenigen, der gerade einen geliebten Menschen verloren hat. Und dann habe ich während der Ausbildung mir das so ein bisschen auch, meine Eltern haben mich doch super unterstützt, weil das sind so dann die geben dir einen Schub, überhaupt so diesen Selbstständigkeitsschritt zu gehen. Wie ich am Anfang schon sagte, für mich stand das nie zu realisieren. Eltern haben dann natürlich eine ganz andere Lebenserfahrung, und wenn die sagen, wir kriegen das hin, dann kriegen wir das hin. Wir haben bis jetzt alles hinbekommen. Und dann durfte ich während der Ausbildung noch, während ich für die Prüfung gelernt habe, habe ich währenddessen nach Grundstücken gesucht, stand mit Bauunternehmen in Kontakt, habe mich überhaupt mal mit der ganzen Selbstständigkeit befasst. Also es lief dann zum Ende hin recht parallel, das Prüfungsende von der Ausbildung und schon der Start der Selbstständigkeit. Ja.
Krass, und das Ganze ja doch in jungen Jahren. Also du bist jetzt 21, du hast mit 20 Jahren gegründet bzw. dein Unternehmen eröffnet. Die Planung und so weiter lief aber ja davor schon.
Ja.
Also auch in dem Alter zu sagen, yo, ich wage jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit, ich will das wirklich machen. Also Respekt ist eine mutige Entscheidung, würde ich sagen, die nicht jeder machen würde und wo viele auch noch nicht so weit sind in dem Alter vielleicht. Von daher
Das kannst du jetzt auch keinem für übel nehmen.
Nee, also auf das gar keinen Fall.
Ich hätte auch, also hätte ich meine Eltern nicht gehabt, ich wäre schon längst verzweifelt gewesen, weil das kommt einfach so viel auf dich zu. Man denkt, okay, selbstständig machen, du machst eine Firma auf, kaufst ein paar Särge ein und freust
aber
dich.
Aber das lernst du ja auch nirgendwo.
Ja, das
du
ist es. Und
ja
auf einmal musst du dich mit so viel Sachen beschäftigen. Ja. Auf einmal hast du einen Steuerberater vor dir sitzen, der mit Zahlen um sich schlägt. Solche Zahlen hast du noch nie gehört in deinem Leben. Und auf einmal sitzt du vor einem Bankberater und redest hier gerade darüber, mit Anfang 20 einen Kredit aufzunehmen. Oder fängst an, auch gerade was das, gerade bei einem Neubau zumindest, die ganzen Hygienemaßnahmen, auf was geachtet werden muss. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter einstelle, da steht auf einmal die Berufsgenossen. Also es sind so Sachen, mit denen, die wusste ich noch nicht mal, dass es die gibt mit Anfang 20. Ja. Und da muss man wirklich starke Nerven dafür haben. Und deswegen, ich empfehle das jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, der soll sich selbstständig machen, der soll es probieren. Das ist, aber ich verstehe auch total diese Angst, weil ich weiß, dass nicht jeder vielleicht dort eine Bank hat, die da 100% dahinter steht, oder Eltern haben, die einem gut zusprechen, die auch einmal Sachen abnehmen. Das hat nicht jeder dieses Privileg, aber ich finde, früh übt sich. Und ob ich jetzt mit 20 hinfalle, weil es schief läuft und weil es komplett gegen die Wand rennt, oder mit 40, 50, und so ist es einfach Lebenserfahrung. Das ist einfach so.
Und du hast jetzt erst vor wenigen Wochen Einjähriges gefeiert. Du hast im April 2024 eröffnet. Herzlichen Glückwunsch schon mal, ein Jahr am Markt.
Die Zeit rennt.
Wie war so das erste Jahr für dich, die ersten Wochen, Monaten, wenn man neu in diesen Markt kommt und da selbstständig in diese Branche reingeht?
Also es war ganz, ganz anders, wie erwartet. Also ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass das erste Jahr so wird, wie es geworden ist. Also Man ist neu auf dem Markt. Man muss ganz viel mit Konkurrenz kämpfen innerhalb in der Bestattungsbranche. Das war mir aber auch bewusst, gerade hier auf dem Dörflichen. Bei der Stadt ist das wiederum ein Vorteil. Man ist einer von viel. Da weiß jetzt jeder hat seinen eigenen Kundenstamm hier auf dem Dorf. Ich bin die zweite sorbische Bestatterin hier. Der erste sorbische Bestatter, der weiß halt, Mist, jetzt kommt eine, die macht das Gleiche wie ich. Und es sind einfach so dieses offene Neue, was viele Bestatter, viele Bestattungsunternehmen noch nicht haben, die jetzt natürlich Angst haben, dass dieses Offene bei den Leuten ankommt und die Leute deswegen zu mir kommen. Also das muss ich echt sagen, das habe ich zu spüren bekommen, bekomme ich auch immer noch zu spüren, dass viele, also dass eine Mitarbeit zwischen Bestattungsunternehmen ganz, ganz schwierig ist. Aber es war wirklich, das erste Jahr war wunderschön. Also ich hätte jetzt nie damit gerechnet, dass schon so viele Menschen mir Vertrauen schenken. Also den ersten Sterbefall durfte ich schon begleiten, da hatte ich noch nicht mal eröffnet. Der war, also ich bin in der Freiwilligen Feuerwehr und wir sind zu einem Einsatz gefahren. Dort ist leider ein junger Mann ums Leben gekommen und die Familie, die war so aufgelöst, wusste jetzt gar nicht, welchen Bestatter. Und ein Mitglied aus der Feuerwehr hat gesagt, na hier, die Annabelle, die macht ja nächste Woche auf. So, da wurde ich auf einmal herzitiert. Ich war den Abend davor noch schön feiern gewesen, das letzte Mal vor der Eröffnung. Auf einmal stehst du da vor einer Frau, die gerade ihren Mann verloren hat und sie fragt dich, ob du schon dort das alles mit ihr organisieren kannst und sie begleiten darfst. Und ich stehe mit Feuerwehrklamotten da und denke mir, okay, jetzt geht's los. Schneller als gedacht, ich konnte mich mental nicht darauf vorbereiten, es hängen noch nicht alle Lampen hier an der Wand. Aber ich habe gesagt, ich mache das. Und so ging's total verrückt, ging das los. Und so ging's dann aber auch weiter. Also es wurden mir schon von so vielen Leuten Vertrauen geschenkt. Ich durfte schon so viele tolle Sachen erleben, die ich in 3 Jahren Ausbildung noch nicht erleben durfte. Und ich sag mal, man kann nicht erwarten, dass im ersten Jahr, vor allem ist es auch eine Neugründung, ich habe jetzt keine Firma übernommen, wo du jetzt irgendwie schon einen Namen hast, wo die Leute wissen, ah, okay, das ist die und die. Du musst dir Vertrauen aufbauen. Gerade Anfang 20, rote Haare, meint ja auf einmal die Welt zu verstehen. Und umso mehr freut es mich, dass ich schon auch sehr weit streuen durfte. Also nach Dresden, ins Oberland, hier in die Region. Also ich bleibe nicht nur regional.
Was heißt es so? Wie weit ist dein Umkreis? Wohin fährst du überall?
Ich fahre überall hin. Ich fahre auch von mir aus 600 Kilometer nach Italien, ans Mittelmeer. Okay. Habe ich kein Problem damit. Dort, wo ich hin soll, da darf ich, also dort fahre ich auch gerne hin. Mhm. Aber jetzt, also ich war schon 2 Mal in Dresden und einfach, ich dachte, ich bleibe erstmal hier regional in der sorbischen Region, aber dass schon so viele Leute sagen, nee, wir möchten dich auch bitte gern hier in Dresden haben, damit hätte ich nicht gerechnet. Und deswegen, ja, also für das erste Jahr, wo man jetzt, also ich hätte auch sagen können, ein halbes Jahr habe ich gar keine Sterbefälle. Hätte ja auch sein können, was ja auch total normal ist in der Gründung, dass eben die Leute nicht gleich dir die Tür einrennen. Aber ich durfte schon so viele tolle Sachen erleben, wo ich mir sage, da bin ich wirklich gewachsen und ich bin so stolz, dass ich das machen durfte, weil das hätte ich bei keinem anderen Bestattungsunternehmen als Angestellte realisieren können, wie ich es jetzt realisiert habe.
Ja. Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, was du jetzt anders machst als andere Bestattungsunternehmen?
Also der erste Fall zum Beispiel, der junge Mann, die Frau hat sich noch mit dem Sohn hier verabschiedet bei mir und ich habe die Musikbox angemacht. Die haben sich mit Spotify verbunden, die haben mir 3 Stunden Böse Onkels hoch und runter gehört. Ich saß nur hier im Büro, ich dachte, okay, alles klar. Und die haben wirklich, und ich habe dann mit ihr draußen eine Zigarette geraucht und man hat gesprochen und die kam danach noch. Oder ich hatte jetzt auch einen Fall, da hat der Sohn für die Mutter den Sarg selber gebaut. Und mir war das total egal, dass ich jetzt gerade keinen Sarg verkaufen kann. Ich fand das so stark von dem Sohn, der auf einmal nach dem Gespräch bei der Zigarette zu mir kam und gesagt hat, ich bin Tischler, ich würde gerne den Sarg für die Mama selber bauen. So in dem Moment war mein Geschäftsdenken weg. Ich dachte mir, wow, das habe ich auch in diesen 3 Jahren Ausbildung noch nicht gehabt. Mach das gern. Und ich durfte ihn begleiten, hat mir ganz stolz die Zeichnungen mitgebracht. Ich habe dort kein Wort verstanden auf diesen Zeichnungen. Aber ich fand das so schön, dass sich jemand so eine Mühe gibt und sowas machen darf und dass ich das begleiten darf. Ne? Und der hat den Sarg dann ja angeladen. Und ich hatte jetzt auch jemanden eben durch Dresden, der Vater war DJ gewesen. Und wir haben hier ein super tolles Gespräch gehabt und habe ich auch die Trauerrede gehalten. Da haben wir Jürgen Drews gehört in der Trauerhalle. Also da hätte ich hier fast 1-2 Tipp Disco Fox getanzt. Also da musste ich mich echt zurückhalten, das nicht zu machen. Und ich habe durch meinen ganzen Freundeskreis nachgefragt, ob irgendjemand so DJ-Equipment hat. Und es ist wirklich eine so schöne Trauerfeier-Deko geworden. Mit Licht, was auf den Sarg gestrahlt hat. Und es sah fast aus wie eine Disco. Und das, also es sind wirklich nur so kleine Einblicke. Aber es sind so viele kleine Momente immer, wo ich mir sage, ich überlege dann gar nicht erst. Ich mache das einfach so und entweder es kommt die Dankbarkeit zurück oder nicht und die kommt manchmal mehr zurück, als ich es überhaupt gedacht hätte.
Mhm. Aber ist das dann wirklich inspiriert von den Auslandserfahrungen, die du da gesammelt hast? Weil das Thema Tod und Trauer und Sterben ist ja hier in Deutschland echt, ich weiß nicht, ob man noch Tabuthema sagen kann, aber es wird nicht gern drüber gesprochen. Und du hast vorher auch gesagt, ja, alles in Schwarz, bitte wenig Farbe wie möglich, egal ob an der Kleidung oder auf dem Kopf. Das ist ja in anderen Kulturen tatsächlich ganz anders. Möchtest du das ein bisschen hierher transportieren?
Ich versuche es und das habe ich, wie gesagt, in Zypern, die haben da den Grill angemacht. Die haben gegrillt, da waren schon Angehörige betrunken, da war der Sarg noch nicht mal unter der Erde. Das ist für die dort normal. Und da werden einfach Touristen, also wie wir dort standen, es geht jetzt kein Tourist so auf dem Friedhof, aber die haben gesehen, wir sind Touristen, wir wurden mit dazu geholt. Uns wurde auch ein Schnaps in die Hand gedrückt. Das wurde einfach, das Leben wurde gefeiert. Egal, ob das jemand war, der jetzt in jungen Jahren verstorben ist oder jemand, der wirklich ein schönes Alter hatte. Das Leben wurde gefeiert. Natürlich wurde auch geweint und getrauert. Das gehört dazu. Aber es war ein Mensch, der gelebt hatte, leben durfte. Und das wurde gefeiert. Und das fand ich so schön, dass die Mutter weint dort am Grab, aber dann kommen auf einmal die Kinder und lachen, weil irgendein Witz erzählt wird. Das ist einfach schön. Und das versuche ich schon hier rüber zu tragen. Zumindest einfach dieses offene drüber sprechen. Wie du schon gesagt hast, ist es noch ein Tabuthema und das kann man auch keinem für übel nehmen, weil damals war das so, da wurde noch nicht so drüber gesprochen.
Ja.
Das ist total normal, aber jetzt findet ja so dieser Generationswechsel statt, wo ich mir sage, jetzt ist eigentlich so der perfekte Zeitpunkt dafür, dass man eben drüber spricht. Es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, das wissen die Leute nicht, aber du bist dann als Bestatter die beratende Seite. Ja. Du musst beraten, was gibt es für Möglichkeiten, was können wir Schönes, Individuelles, Neues machen. Und da musst du mit der Zeit einfach mitgehen und darfst nicht mehr so danach denken, wie wir machen das schon seit 60 Jahren so, deswegen machen wir es immer noch so. In den 60 Jahren sind so viele coole neue Sachen dazugekommen und deswegen, das muss man so weitertragen und das versuche ich. Und ich weiß auch, dass es ganz, ganz viele Bestatter gibt, die das genauso denken wie ich, aber es gibt auch ganz, ganz viele Bestatter, die eben noch so alteingesessen sind.
Ich habe vorher, bevor wir ins Interview rein sind, mit einem Kollegen gesprochen und ihm gesagt, dass ich jetzt gleich mit dir eine Podcast-Folge aufnehme. Und ich habe ihn gefragt, ob er irgendeine Frage hat, ob er irgendwas wissen möchte zu diesem Thema. Und die Frage stelle ich dir mal. Er hat mich gefragt, warum man in Deutschland zum Beispiel eine Urne oder die Asche von Verstorbenen nicht mit nach Hause nehmen darf. Das ist ja auch in anderen Ländern üblich. Das, oder zumindest ist es möglich, dass Verstorbene auch im eigenen Haus oder so aufbewahrt werden können. Ist in Deutschland ja nicht erlaubt, soweit ich weiß. Warum?
Es ist nicht erlaubt. Es gibt Wege, wo es geht. Also das möchte ich nicht ab. Das wird ja auch kein anderer Bestatter irgendwie absagen, dass es überhaupt nicht geht. Es geht. Aber eigentlich ist es nicht erlaubt. Das ist richtig. Es gilt in Deutschland noch der Friedhofszwang. Also im Bestattungsgesetz in Deutschland muss jeder Verstorbene, sei es jetzt eben in der Aschekapsel oder in einem Sarg, muss auf einem Friedhof beigesetzt werden. Das gilt eben noch oder gibt dieses Gesetz noch vor, weshalb es eben nicht möglich ist, dass du auf dem Kamin stehen kannst oder in dem Bett stehen kannst. Noch geht's nicht. Ja, ist natürlich vielen geschuldet, ne? Klar, die Friedhöfe, die wollen auch ihr Geld verdienen, ne? Wenn jetzt jeder auf einmal sich zu Hause die Urne im Garten vergräbt, werden die Friedhöfe immer weniger. So, also die nehmen viel weniger ein. Das ist natürlich auch ein Kostenpunkt, der dann weniger wird. Das ist klar. Aber da gibt's ja so viele Alternativen heutzutage. Gerade auch diese Friedwälder, die jetzt nicht mehr zwingend jetzt auf einem kirchlichen Friedhof sind mit einem Grabstein. Also es gibt genug Alternativen, aber in Deutschland ist es eben noch so, dass dieser Friedhofszwang gilt, dass offiziell jeder Verstorbene eben auf einem Friedhof zu sein hat.
Okay, aber die Möglichkeiten, die man hat in der Bestattung, die werden immer mehr. Ich meine gelesen zu haben, nur noch jede fünfte Beerdigung ist tatsächlich mit einem Sarg. Ich weiß gar nicht, ob das korrekte Wording ist, also korrigiere mich gerne, wenn ich irgendwas falsch sage. Ne? Aber ich glaube, der Großteil ist tatsächlich ohne Bestattung. Was gibt's noch für Möglichkeiten, bestattet zu werden?
Also ich muss sagen, ich kann in dieser Statistik gar nicht so viel mitreden, muss ich sagen. Also ich habe gerade jetzt in dem einen Jahr habe ich es enorm mitbekommen. Ich habe mal so einen Schwung, da hatte ich nur Erdbestattungen. Dann hatte ich einen Schwung, dann gab es mal nur Urnenbestattungen. Also ich kann jetzt nicht, würde jetzt sogar sagen, bei mir liegt es noch bei 50-50. Mhm. Also es ist nicht so gut. Das ist auch einfach dem Ländlichen geschuldet. Es sind noch nicht so viele Urnenbeisetzungen. Dann kommt aber wieder ein Schwung, dann sind es wieder nur Urnenbeisetzungen. Dann gibt es wieder nur Erdbestattungen. Also bis jetzt kann ich noch nicht sagen, dass es sich in eine Richtung bewegt. Das ist klar. Aber natürlich hat man bei einer Urnenbestattung viel mehr Möglichkeiten. Sei es eben dieser Friedwald, dort kannst du jetzt als Sarg, als Erdbestattung, darfst du auf einem Friedwald nicht beigesetzt werden. Das geht eben nur in einer Urne, wo man eben in einem Wald liegt, unter Bäumen, ohne Grabstein etc. Dann eben die typische Seebestattung, die geht ja natürlich auch nur, wenn man eingeäschert ist. Ansonsten ja. Gibt es da noch so viele Möglichkeiten. Man kann als Baum eingepflanzt werden, also der Mutter Erde wird sozusagen die Asche mit beigefügt. Ist eben auch so eine Grauzone, wie ich eben sagte. Es gibt Möglichkeiten, die bieten auch genug Bestatter an. Diamant ist jedem bekannt, ne, dass man sich als Diamant pressen kann. Geht natürlich auch nur, wenn man eingeäschert wird. Deswegen geht der Trend viel mehr in diese Urnenbeisetzungen, weil dort einfach die Möglichkeiten viel, viel offener sind. Ich habe jetzt aber mal eine coole Folge gesehen, dieses Sterben für Anfänger mit Olivia Jones. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Die haben dort jetzt eine neue Serie gebracht und die haben dort auch die Reerdigung vorgestellt, dass du sozusagen kompostiert wirst. Klingt doof, fand ich am Anfang auch einen ganz, ganz komischen Begriff. Ja. Aber die haben das dort gezeigt. Dort wird man eben mit Erde zugedeckt, in so einem Kokon, wie man es kennt. Erde wird draufgelegt und dann wirst du gewiegt und dann bist du in 40 Tagen bist du Erde. Und das war was, konnte ich mich im ersten Moment auch nicht total gar nicht damit anfreunden, beziehungsweise hat mir eben einfach mal dieses Bildliche gefehlt. Man redet immer von einer Kompostierung, fand ich jetzt nicht so würdevoll, aber dort eben in dieser Serie wurde das so schön gezeigt, wo ich mir dachte, das ist was Tolles, du bist nach 40 Jahren Erde oder nach 40 Tagen Erde. 40 Tagen, und dann musst du offiziell auf einen Friedhof beigesetzt werden, also der Fakt besteht trotzdem noch, aber du hast nicht dieses in einen Sarg legen und unter die Erde vergraben werden, du hast nicht eine Einäscherung, wo du zu Asche wirst, sondern du wirst in 40 Tagen der Natur wieder irgendwo mit beigefügt in Form von Erde. Und das ist jetzt auch offiziell in Deutschland zulässig. Also das ist jetzt eine offizielle Bestattungsform. Neben der Einäscherung, neben der Erdbestattung darfst du jetzt eben auch diese Kompostierung durchführen. Ach, interessant. Also man merkt, dieser Wandel, der kommt langsam, Gott sei Dank.
Ja. Okay. Würdest denn du es gut finden, wenn eine Urne oder eine Asche in welcher Form auch immer von den Menschen privat mitgenommen werden kann?
Ich finde das was Cooles. Man muss natürlich auch immer sagen, ich meine, man kriegt es gerade als Bestatter mit, dass nicht jede Familie unbedingt die besten Verhältnisse hat. Also da muss man halt eben, gerade auch was diese Streitigkeiten angeht, da möchte die eine Tochter möchte die Urne vom Vater zu Hause haben, aber die andere Tochter möchte das auch haben. Da fängt schon an und das nächste ist, wie geht's weiter? Du vergräbst die Urne, dann stirbt vielleicht dein Ehepartner, ihr habt keine Kinder, deine Frau nimmt sich deine Urne mit nach Hause und sie stirbt jetzt auch. Was passiert mit deiner Urne? Da zieht jetzt irgendeine andere Familie mit ein. Also es ist eine coole Möglichkeit und ist auch einfach was total Tolles, den Papa trotzdem noch bei Weihnachten mit am Tisch dabei zu haben oder einfach in verschiedenen Momenten oder zur Hochzeit mitnehmen zu können, trotzdem in welcher Form auch immer. Das finde ich was total Schönes und Tolles. Man muss halt auch einen Schritt weiter denken. Was ist, wenn man umzieht, wenn du selber nicht mehr bist? Was passiert dann mit der Asche von deinem Liebsten? Oder eben, wenn mal die Familie jetzt gerade in Streit gerät und sich dann um so eine Urne gestritten wird, wer die Urne kriegt. Also das muss man schon gut geklärt haben. Aber ansonsten ist es eine tolle Möglichkeit.
Ja, verstehe ich. Da ist natürlich auf einem Friedhof oder einem Friedwald oder anderen Möglichkeiten da eher nachhaltiger. Und man weiß, das ist klar geregelt, wo jetzt... wo die letzte Ruhestätte quasi ist.
Das ist so, da streitest sich mit deiner Schwester, auf einmal steht die 3 Tage vor deiner Tür, weil sie einen Vater sehen will. So, das sind einfach, und da denkt aber auch nicht jeder dran, aber.
Nee, klar.
Das ist halt so.
Okay, interessant. Aber das, was du erzählt hast, auch mit der Kompostierung, dass das eine neue Möglichkeit ist und dass man sieht, da ist was im Wandel. Und also ich habe persönlich zumindest das Gefühl, dass in der jüngeren Generation, in der du auch bist. Ich bin jetzt dann bald 30, ich bin noch ein bisschen älter, aber auch in meiner Bubble kommt man mit dem Thema Tod und Sterbefällen und Beerdigungen immer öfter in Berührung. Man spricht eher drüber. Liegt zum einen daran, dass auch die Medien, sage ich mal, öfter drüber berichten, dass es viele, viele Beispiele gibt aus dieser Branche, die auch öffentlichkeitswirksam auftreten. Du hast jetzt gerade Olivia Jones als Beispiel genannt. Also dieses Thema an sich rückt immer mehr in den Fokus. So ist zumindest mein Gefühl. Und das zeigt sich ja auch bei euch im Handwerk, in eurer Bestattungsbranche. Auch da eine kurze Zahl. In den vergangenen 10 Jahren haben sich die Ausbildungszahlen verdoppelt in dieser Branche. Da würden andere Gewerke sagen, wow, warum nicht auch bei uns? Ja. Ich denke, für euch, für deine Branche ist es super wichtig und ein super schönes Zeichen, dass da das Interesse da ist.
Definitiv. Also wir waren 4 Klassen, also A, B, C, D, E, ja. F, glaube ich, gab es auch noch. So, jetzt sind die beim Doppelten. Also wir waren 4 Klassen und auf einmal sind es jetzt 8 Klassen, weil einfach die Nachfrage so hoch ist. Und wenn man gerade hier in Sachsen, ist in Bad Kissing die einzig anerkannte Berufsschule für diese Bestattungsfachkräfte. Also ich musste immer diese 400 Kilometer nach Bad Kissing runterfahren. Heißt, die kommen aus ganz Deutschland eigentlich, wenn du es so nimmst. Na? Und dafür haben sich so viele Leute gefunden. Und das war wirklich, das habe ich gemerkt. So nach meinem Ausbildungsende kam dann so dieser Trend durch TikTok und durchs Internet. Auf einmal waren die Zahlen ganz woanders, wie sie bei uns waren. Und das finde ich aber schön und das finde ich toll. Und da finde ich aber auch, merkt man gerade so wieder dieses städtisch-ländliche. Also ich habe mich auch hier nach meiner Ausbildung beworben gehabt. Trotzdem, also so währenddessen, wo ich mir dachte, ein bisschen Berufserfahrung willst du doch nochmal sammeln und die Selbstständigkeit wird ja auch nicht gleich sofort passieren.
Ja.
Ich wurde überall abgelehnt, weil entweder du bist halt eine Frau und setzt dich vor den Bürotisch und machst den ganzen Tag Büroarbeit oder so 450 Euro Minijobbasis und den Rest lassen wir lieber die Männer machen, den Außendienst. Also das ist so ein von Männern dominierter Job. Und das
waren tatsächlich die Aussagen, warum sie dir abgelehnt haben.
Ja, und das unterschreibe ich dir zu 100%. Das mag in Städten schon wieder auch was anderes sein, weil ich bin auch der Meinung, bei der Polizei im Rettungsdienst fragt dich jetzt auch keiner, du bist eine Frau, ne?
Weißt du mal. Natürlich nicht.
So, ist so, ne? Wir sehen das so, aber es sind da ganz, ganz viele Ältere auch gerade, die noch sagen, lass das mal die Männer machen. Mhm. Und das ist mir dann auch schwer gefallen. Und das war auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Aber umso mehr freut es mich, dass der Beruf trotzdem so viel Anerkennung oder so viel Interesse auch von weiblichen Bestatterinnen oder Bestattungsfachkräften dann zeigt, wo ich merke, die lassen sich davon jetzt nicht unterbuttern. Und ich weiß, in Großstädten ist das aber auch so. Da werden die Frauen einfach die müssen mit anpacken. Und da haben die ganz schlimmere Tattoos oder ganz schlimmere Haarfarben wie ich wahrscheinlich. Aber das ist dort was total Normales. Aber dort merkst du diesen Stadt-Land-Unterschied noch extrem. Aber deswegen freut es mich trotzdem, dass so viele Frauen da den Job mit reinbringen. Aber das ist auch so ein Umschwung, der auch hoffentlich dann bald abnimmt.
Es sind, soweit ich weiß, auch mehr Frauen mittlerweile, die eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft beginnen als Männer.
Okay.
Also offenbar haben auch gerade junge Frauen Interesse an diesem Thema und gehen in dieses Handwerk rein, was ja wirklich, wirklich toll ist. Und man kann nur hoffen, dass diese alten Strukturen und diese veralteten Denkweisen, dass die einfach aufgebrochen werden.
Ja.
Das ist nicht nur in deiner Branche so, das ist in vielen anderen Branchen auch noch so.
Ja. Und das bedarf aber Zeit. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass das von heute auf morgen passiert. Dafür gibt es noch genug ältere Generationen auf unserer Welt, die das einfach noch so haben. Das ist ja auch total normal. Also ich biete ja auch die typischen traditionellen Artbestattungen an mit Pfarrer, kirchlich, die ganz strikt, ganz traditionell sind, komme ich auch damit klar. Mache ich trotzdem, weil die Leute, die möchten das so. Aber wie du schon sagst, dieser Umschwung, das wird dauern und das ist in jeder Branche so, aber da muss man einfach irgendwo die Geduld haben und da bin ich froh, dass ich noch so jung bin, dass ich das hoffentlich noch mitbekommen darf, dass es so ist, aber man kann es einfach nicht erwarten, dass jeder gleich auf den Zug mit aufspringt. Das ist ja in vielen Themen heutzutage so, man kann nicht erwarten, dass da jeder 100% dafür steht, aber man muss es eben offen zeigen und offen kommunizieren und dann kann man nur hoffen, dass es viele so sehen, ja.
Ja, ganz genau und es braucht eben Vorbilder, es braucht Beispiele, die zeigen, es funktioniert genauso und es spielt keine Rolle, ob Mann oder Frau, ob rote Haare oder blonde Haare, es ist völlig, völlig egal.
Ja.
Lass uns nochmal auf deinen Betrieb schauen und was da noch alles mit zusammenhängt, weil diese Gründung eines Unternehmens, du hast es schon erzählt, was da alles mit zusammenhängt, Bank und Steuerberater etc., ein Riesenberg eigentlich. Neubau, also du hast dein Unternehmen neu gebaut. Das ist ja krass, was da alles mit zusammenhängt. Auch wenn ich mir so vorstelle, was natürlich zum Bestattungsunternehmen gehört, sind Fahrzeuge. Und du hast da einen alten Cadillac.
Ja, gucke ich da raus, sehe ich ihn sogar, ja. Also ich habe generell so diesen Ami-Klatsch. Also meine Eltern fahren auch schon immer amerikanische Fahrzeuge.
Okay.
Und da wurde ich früher immer auf diese US-Car-Treffen mitgenommen, schon als kleines Kind. Also ich bin damit aufgewachsen. mit lauten Autos, mit aufgebauten Autos. Und damit bin ich wirklich groß geworden. Und das mache ich jetzt auch in meiner Freizeit. Habe ich auch ein Auto, was ich aufgebaut habe, wo ich auch auf Treffen fahre. Das ist einfach meine Welt. Und dann dachte ich mir auch, gerade bei einem Bestattungswagen, Mercedes fährt jeder. Und da dachte ich mir, komm, so ein Cadillac, das hat schon was, das ist schon toll. Und gerade wenn man die Preise vergleicht, weil viele denken auch immer, Cadillac ist teuer. Also das habe ich bestimmt jetzt schon 20 Mal gehört. Oh, die fährt ein Cadillac, die ist bestimmt teuer. Aber der kostet noch nicht mal einen Bruchteil von einem neuen Mercedes-Transporter-Bestattungswagen, den du ab Werk holst, was viele Bestatter fahren. Aber das ist auch wieder so diese alte Generation, die neue Generation wie wir, die stehen davor, denken sich, geile Karre, weißt du? Ja. Aber dann gibt's eben die alten Omis, die sagen, ach, so ein großes Auto muss das sein, das schluckt doch viel. Aber damit musst du einfach umgehen können. Aber ich bin stolz drauf, weil es ist natürlich ein Auto, das fährt nicht jeder. Ja. Also wie gesagt, Mercedes fährt jeder und ist halt nicht so ein typischer Transporter. Also damit könnte ich niemals meine Verstorbenen abholen in so einem Transporter, wo du die Heckklappe von oben zumachst. Und es ist natürlich auch irgendwo ein Werbeträger. Also du fährst mit dem Auto auf. Ich bin stolz, meine Verstorbenen in so einem Auto fahren zu dürfen. Aber es ist natürlich auch, wenn du so durch die Stadt fährst, die Leute haben doch irgendwo, das Auto bleibt im Kopf. Und es ist dann schon was Schönes, wenn du ins Krankenhaus fährst, jemanden abholst mit so einem Auto oder auch von zu Hause so in den Hof reinfahren kannst und die Kinder am Hof stehen und sehen, okay, mit so einem Auto passiert das gerade. Und das beste Beispiel war, wo ich den jungen Vater dort eben abholen durfte, mein erster Sterbefall. Ja. Der hat einen 7-jährigen Sohn gehabt, der ist voll auf das Auto abgefahren. Der hat sich dann auf den Beifahrersitz gesetzt und der hat dann auch die Tür aufgemacht oder zugemacht vom Cadillac. Die geht ja seitlich zu. Und ich habe ihm gesagt, komm, du darfst jetzt den Griff nehmen von der Tür und du entscheidest, wann du zumachst. So, da hat er reingeguckt, hat nochmal gewunken, hat die Tür zugemacht. Aber der hat sich voll aufs Auto abgefahren und das ist einfach was ganz, ganz Schönes. Und dann habe ich auch noch einen amerikanischen Sarg hier in der Ausstellung stehen. Also so dieser Ami-Klatsch ist da, dass man natürlich auch ein bisschen was zu gucken hat.
Wie ist denn der korrekte Name von euren Fahrzeugen? Weil umgangssprachlich sagt man, hier kommt der Leichenwagen.
Ja, Bestattungskraftwagen ist der offizielle.
Okay.
Die offizielle Bezeichnung. Bestattungswagen, sag ich immer, ist die Abkürzung, mein Bestattungskraftwagen. Mhm. Aber Leichenwagen ist eben diese typische Umgangssprache.
Das klingt so, ne?
Ja.
Sehr umgangssprachlich, ja, aber Bestattungswagen, ja. So genau. Ist eigentlich das Wording von diesen Fahrzeugen.
Genau.
Und dieser Cadillac, war der dann tatsächlich auch in den USA als Bestattungswagen im Einsatz?
Genau, also eine Firma aus Essen, die hat den Cadillac rübergeholt aus der USA. Dessen Florida ist er gefahren. Der hat auch hinten noch den Ausbau gehabt, also den Laderaum, nenne ich es jetzt einmal. Wird auch Laderaum tatsächlich bei diesem Bestattungswagen genannt. Das klingt auch immer doof, aber es ist so. Und der war noch hinten total aus Holz ausgekleidet. Das musste ich hier in Deutschland dann umbauen. Aufgrund der Hygiene, Edelstahl muss abwaschbar sein, darf nicht ins Holz einziehen. Und er ist wirklich so in Amerika rumgefahren, ja.
Okay.
Deswegen musste ich ein paar Umbauten dann eben tätigen, aber jetzt darf er hier fahren.
Also Fahrzeug ist ein Arbeitsplatz, nenne ich jetzt mal, von dir und natürlich dein Gebäude, dein Unternehmen. Wie ist es bei dir? Wie kann man sich's vorstellen? Was hast du für Räumlichkeiten? Wo kommen die Hinterbliebenen überall vorbei? Erzähl mal ein bisschen.
Also es ist eigentlich wie eine Pizza, wo ein Pizzastück fehlt. Also es ist ein rundes Haus, wo halt eben ein Pizzastück fehlt, wo du reinlaufen kannst in diesen Innenkreis. Offiziell ist es ein Lebenskreis, der sich schließt, aber noch nicht ganz geschlossen ist. Das ist so dieser philosophische Hintergrund von diesem Bau. Ein Lebenskreis, der noch nicht ganz geschlossen ist. Deswegen kannst du eben hier in den Innenhof reinlaufen. Und dann hast du diesen typischen Flur. Die Begrüßung, mein Büro, eine Mitarbeiterküche. Und dann kommst du in den Beratungsraum. Da ist eine Couch, da ist ein Fernseher. Du hast wirklich ein ganz großes, bodennahes Fenster, wo du meinen Garten reingucken kannst, auf meinen Gartenteich. Also ich wohne ja gleich daneben. Und da finden sozusagen die ganzen Gespräche statt. Dann sitzt du mit den Leuten da, besprichst alles und dann hast du einen Raum weiter, den Ausstellungsraum. Also dort stehen verschiedene Särge, Urnen, Wäsche, also jetzt eine Decke oder ein Kissen, was du dir aussuchen kannst, Grabkreuze. Also das findet sich alles dann in diesem Raum. Dann hast du ein WC, dann hast du einen Abschiedsraum, den ich ja auch mit anbiete, also wo du dich verabschieden kannst. An jeder Tag- und Nachtzeit, also du bekommst dann Schlüssel von mir und wenn du dir nach dem dritten Bierabend um 8 denkst, du möchtest zum Opa nochmal Tschüss sagen, ich schlaf schon drüben, du kannst trotzdem hier nochmal rüberkommen und dich verabschieden.
Cool.
Ja. Und das ist so, das hat auch nicht jeder Bestatter und ich musste da auch so ein bisschen gucken, weil die Gemeinde hatte natürlich Angst, dass ich da irgendwo jetzt die ganzen Trauerfeiern zu mir lenke. Wie das Thema, es werden keine Trauerhallen mehr gemietet etc., aber es ist gar nicht der Hintergrund. Also der Raum ist viel zu klein und eine Trauergesellschaft, also da passen 15 Leute rein Und das ist jetzt wirklich nur, wenn es irgendwie dann die Urne danach zur See geschickt wird oder eben solche Abschiednahmen, wo du dir sagst, du möchtest jetzt nicht, dass das ganze Dorf dort vor dem offenen Sarg steht, du möchtest das ja nur für dich haben. Dafür ist das da und dann gibt es diese Räumlichkeit und von dieser Räumlichkeit geht es in die hygienische Versorgung, also sozusagen mein Arbeitsbereich. Ist mit der größte Raum, weil dort brauchst du Platz natürlich. Dort steht die Kühlzelle drin, Platz für 6 Verstorbene, also die werden auch bei mir dann gelagert, die werden zu mir nach Neschütz hier gebracht. Und da habe ich auch einen Waschtisch. Also ich wasche jeden Verstorbenen von Grund auf, egal wie hübsch gepflegt er aus dem Pflegeheim kommt. Das ist einfach so ein Grundding für mich einfach, ne? Weil ich es eben auch in der Ausbildung gemerkt habe, dass es nicht immer so gemacht wird. Und da wird eben gewaschen, versorgt, angezogen, auch mal genäht und eben dort gekühlt. Und dann geht sozusagen der Kreis dann zu Ende, wo ich dann mit dem Cadillac ranfahren kann und dann von diesem Ende dieses Kreises dann sozusagen auf den letzten Weg gefahren
wird,
ja.
Super interessant, dass da diese Idee dahinter steckt und so, dass dieses Gebäude dann auch so gebaut werden konnte.
Ja, hat mir ein paar Weingläser hat's gedauert, bis die Idee dann kam, aber die war dann da und da war sie toll, ja.
Kannst du mal beschreiben, wie ist so der Ablauf? Ich meine, bei dir wird ja tatsächlich kein Tag vermutlich gleich sein, weil du nicht planen kannst. Kannst nicht sagen, jo, heute verstirbt XY, da bin ich im Einsatz. Hast du irgendeinen Tagesablauf oder ist es wirklich komplett abhängig von dem, was ansteht?
Jeder Tag kann anders sein. Natürlich, du hast Tage, wo du weißt, okay, heute hast du eine Beerdigung, heute hast du eine Urnenbeisetzung. Die findet um die und die Uhrzeit statt. Dann weißt du, wie dein Tagesablauf ist. Du weißt, okay, du musst heute ins Krematorium fahren, also zur Einäscherung. Da weißt du, okay, das mache ich heute früh oder zum Standesamt. Oder du hast manchmal, da rufen die Angehörigen an, sagen, okay, der und der ist verstorben, der ist im Krankenhaus verstorben. Den kannst du auch 2-3 Tage danach erst abholen. Also du kannst ja schon ungefähr planen. Was du eben nicht planen kannst, sind Polizeiabholungen, Hausabholungen, die jetzt wirklich plötzlich kommen. Ich habe jetzt aber auch zum Beispiel das Beispiel, ich darf nächste Woche 2 Verstorbene begleiten, die machen diese Sterbehilfe. Also die wissen jetzt schon, dass sie nächste Woche sterben, das Ehepaar. Und ich weiß sozusagen jetzt schon, dass an dem und dem Tag der Anruf kommen wird, dass ich die 2 von zu Hause abholen darf. Ist nicht alltäglich. Hatte ich auch noch nie in der Ausbildung gehabt. Solche Momente gibt's aber auch. Aber es kann zum Beispiel jetzt auch das Telefon klingeln. Dann muss ich los. Das kann alles sein. Es ist nicht jeder Tag gleich. Man kann sich planen, so gut wie es geht. Aber im besten Fall kommt nichts dazwischen. Im schlimmsten Fall musst du halt komplett alles umplanen. Aber das ist auch irgendwo das Schöne dran.
Das Thema Sterbehilfe, weil du es gerade angesprochen hast, ist ja auch ein sehr, sehr umstrittenes Thema bei uns. Ich weiß nicht, wo die beiden Damen, machen die das in Deutschland über einen Sterbehilfeverein?
Wusste ich auch nicht. Also ich dachte, das geht bisher nur in der Schweiz, aber es kommt richtig eine Ärztin aus der Schweiz, weil in der Schweiz ist es ja erlaubt, diese Sterbehilfe.
Ja, genau.
Das kommt eine Ärztin hierher und macht es hier. Wusste ich auch. Da musste ich mich auch tatsächlich erstmal belesen und berichtigen lassen, dass das hier in Deutschland tatsächlich möglich ist. Ist es. Wird nicht ganz günstig sein, wird auch nicht, also es ist ja offiziell, es ist ja ein Suizid. Du bringst dich ja um, also es läuft trotzdem über die Polizei, über die Kriminalpolizei, über die Staatsanwaltschaft. Ja. Dieser Werdegang, der ist trotzdem da, aber das ist möglich, ja.
Okay, also es ist eine wahnsinnige Bürokratie, was da dahinter steht dann.
Ja.
Aber ja, auch das ist ein Thema, da kann man natürlich einen eigenen Podcast drüber machen, über das Thema Sterbehilfe und für und wieder.
Ich fand das so interessant, ja.
Es ist wirklich super interessant, aber auch das wird ein Thema werden, auch in Zukunft. Selbstbestimmtes Sterben. Und auch darüber wird es weiter Diskussionen gesellschaftlich geben.
Definitiv. Und die Gespräche mache ich jetzt schon. Also ich erzähle das ja jetzt schon hier. Ich darf schon welche begleiten. Der hat mich angerufen und hat gesagt, nee, ich und meine Frau sterben in 3 Wochen.
Das ist ja krass. Also ich meine, jetzt bist du täglich mit dem Thema Tod und Sterben konfrontiert. Ja. Das ist dein Job. Aber Wenn du so einen Anruf bekommst, ist doch für dich dann auch nochmal was Besonderes, oder?
Ich finde, ist was Besonderes. Oder ich habe jetzt auch zum Beispiel eine Krebspatientin gehabt, die war Ende letzten Jahres bei mir, die ist jetzt auch vor 3 Wochen verstorben. Im Endeffekt ist es dasselbe. Sie weiß, sie kommt zu mir, sie weiß, sie hat sich für mich entschieden. Aber das ist nochmal eine Extremsituation. Also er ruft jemand an, der weiß, dass er übernächste Woche stirbt mit seiner Frau zusammen. Also das ist ja wirklich schon eine Extremsituation, mit dieser Star. Ich dachte, Ich wünsche es den Leuten, dass wenn sie wirklich so krank sind, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen und sich als Paar die Hand geben können, sich noch einen Abschiedskuss geben können und zusammen einschlafen können. Also die schönste Vorstellung. Ich wünsche den beiden das auch, dass sie das wirklich so machen dürfen und können. gerade auch die Familie oder die Kinder, die sind in ganz Deutschland verteilt. Die sind alle an dem Tag da. Die können sich alle verabschieden. Und ich wünsche das von ganzem Herzen, dass es so wird, wie die das haben wollen. Aber ich habe dann auch hier mit ganz vielen eben drüber gesprochen. Für ganz, ganz viele ist das gar keine Option. Mhm. Also viele sagen sich, ich kann doch jetzt nicht schon wissen, dass ich jetzt in einer Woche sterbe. Was ist, wenn an dem Tag die Ärztin krank wird und wir das dann wieder verschieben müssen? Ich kann doch nicht meinen Vater gehen. Also für viele ist das auch ganz, ganz komisch. Aber ich finde gerade dort in der Situation, die Kinder können sich darauf vorbereiten. Man weiß jetzt schon, man kann sich mental mehr oder weniger trotzdem darauf einstellen. Aber dieses Thema, das ist super umstritten. Also da gibt es so viele Für und Wider. Das ist krass.
Wie weit geht die Selbstbestimmung?
Ja.
Das ist dann die große Frage.
Ja.
Okay, also sehr interessantes Thema, sehr interessanter Punkt. Den können wir jetzt gar nicht in der Ausführlichkeit weiterführen. Wie gesagt, das ist vielleicht mein Thema für einen anderen Podcast. Ja, aber an sich echt super interessant. Auch alles, über was wir jetzt schon gesprochen haben, was mit dem Thema Sterben, mit dem Thema Tod zusammenhängt. Wie empfindest du selbst denn deinen Beruf? Ich meine, du hast viel mit Trauernden zu tun. Das Thema Tod, natürlich schwingt da immer eine Trauer mit. Du versuchst es jetzt trotzdem positiv zu besetzen und auch in deiner Arbeit mit den Hinterbliebenen die schönen Sachen rauszuarbeiten. Wie würdest du deinen Job selbst einschätzen?
Es klingt jetzt blöd und viele werden es aber wirklich nicht verstehen. Das ist der schönste Beruf der Welt. Viele werden sich jetzt denken, dieses Mädel ist komplett bekloppt. Das habe ich auch schon gehört. Also es gibt genug Leute, die das denken. Aber für mich ist es einfach wirklich toll, dass ich in dem Moment das Vertrauen von Leuten kriege, die du nicht kennst. Die haben dein, manchmal kennst du sie, ne? Aber im Regelfall kenne ich die Leute nicht. Ja. Und auf einmal vertrauen sie dir deren Liebsten an, mit dem sie ihr Leben verbracht haben, mehr oder weniger. Und auf einmal sollst du dich darum kümmern, dass dieser Mensch würdevoll seine Ruhe findet und du bist dann auch irgendwo in der Trauerbegleitung tätig und fängst diese Leute auf und bist für die Menschen in dieser Situation der einzige Ansprechpartner. Und das wurde mir mit so viel Dankbarkeit, also ich rede jetzt explizit von der Selbstständigkeit, weil da durfte ich es genauso ausleben, wie ich denke, wie es richtig ist. Mhm. Und es war so viel Dankbarkeit und für mich wirklich der Schönste, es schön klingt immer doof, aber für mich ist es schön. Ich gebe mir so viel Mühe und ich versuche das alles. Und wenn ich 3 Stunden hier am Bürotisch sitze, aber es muss perfekt werden, und dann stehst du auf dem Friedhof, die Menschen verabschieden sich gerade vom Mann, vom Vater, vom Opa.
Ja.
Und die Leute kommen zu dir, nehmen dich in den Arm und sagen, Dankeschön, das war schön. In dem Moment würde mir jedes andere Wort außer Dankeschön und es war schön einfallen. Aber genau das bringen sie dir dann, während sie dir um den Arm fallen. Mhm. Und ich gehe mit so einem Grinsen wieder zurück, weil ich wusste, das kannst du nur einmal machen. Du kannst diesen Moment nicht wiederholen und kannst sagen, okay, wir machen es nächste Woche. Tut mir leid, probieren wir nochmal. Kannst du nicht. Du hast nur diesen einen Anlauf. Und dann kommen die Leute in so einer Situation zu dir und zeigen so viel Dankbarkeit. Und das ist das, wo ich mir dann echt sage, in so einer Situation Menschen das doch nochmal so schön machen zu dürfen, ist das tollste Gefühl dieser Welt.
Ja, man merkt, dass das wirklich ein Traumberuf für dich ist. Ne? Ja, ich verstehe das. Wenn man schön in dem Kontext, es hört sich immer komisch an, aber es ist ja nicht so, als würdest du jeden Tag traurig in die Arbeit gehen.
Ja,
als würdest
du dahin, darfst du also, nicht. Ja.
Nee, macht ja gar keinen Sinn. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach respektvoll den Angehörigen gegenüber zu sein, natürlich, und empathisch.
Ja.
Aber es gibt ja trotzdem ganz viele Möglichkeiten, wie man mit diesem Thema umgehen kann.
Natürlich, und ich habe schon so viel
wie man
gelacht.
Verarbeiten kann.
Ja, ich habe also in 3 Jahren Ausbildung habe ich nicht so viel mit Angehörigen gelacht, weil einfach die Möglichkeiten ganz andere sind. Weil ich weiß, okay, ich mache das für mich selber. Oder ich habe zum Beispiel jetzt eine Polizeiabholung letztes Jahr gehabt. Der Angehörige, der hatte gar keine Angehörigen.
Ja.
So, dem habe ich noch so einen kleinen Schutzengel gekauft aus dem Teddy, aber es hat vollkommen ausgereicht. Da war sein Geburtsdatum drauf, das hat er in die Hand bekommen. Das hat keinen Menschen interessiert. Kein Mensch weiß, dass ich ihm diesen Schutzengel gegeben habe. Aber ich für mich selber wusste, du sollst das jetzt kriegen. Ne? Es wird auch jeder Verstorbene, der bei mir ist, ich gehe jeden Morgen rüber in meine hygienische Versorgung und sage guten Morgen, ich sage auch immer gute Nacht. Und das bekommt auch jeder bei mir immer wie ein Blümchen in die Hand. Also mein Garten, irgendwann wird es kein Garten mehr sein, weil die ganzen Blumen abgeschnitten sind. Aber es ist einfach so ein persönliches Ding, was nicht jeder macht. Das machen trotzdem viele, aber das ist das, was du einfach brauchst. Du darfst es nicht zu sehr nicht ran, das ist es richtig. Mhm. In manchen Momenten mache ich es vielleicht aber auch, gebe ich offen und ehrlich zu. Manchmal bin ich vielleicht wirklich zu sehr drin und sehe es vielleicht nicht mit so einer Distanz, aber das hat mir bis jetzt noch keine Nachteile gebracht.
Ja.
Im Gegenteil, es wurde mir wieder bewiesen, dass so wie ich es mache, mache ich es richtig. Und das ist dann wieder der Umkehrschluss darauf, dass ich es nicht irgendwie negativ sehen darf, dass ich es zu nah an mich ranlasse. Aber das sind so viele Situationen jetzt schon gewesen, wo ich sage, das ist was ganz anderes, wenn du es für dich selber machst und das dann so zurückkommt.
Ja. Annabelle, wo möchtest du denn hin mit deinem Betrieb? Hast du irgendeine Vorstellung? Du bist jetzt seit einem Jahr am Markt, seit einem Jahr unterwegs. Hast du irgendeine Vision von deinem Betrieb?
Was ich definitiv nicht möchte, und das habe ich auch schon so vielen gesagt, und da sind wir uns auch alle einig, ich möchte nicht abstumpfen. Mein Betrieb kann gerne wachsen. Ich brauche jetzt aber auch keine 50 Standorte in ganz Deutschland. Ich muss keine Kette werden. Ich würde das einfach so weitermachen, wie ich es weitermachen möchte. Und ich möchte immer noch für denjenigen, der keine Angehörigen hat, einen Schutzengel holen oder das kleine Kind einmal in Cadillac sitzen lassen. Ich will einfach nicht abstumpfen. Das ist das, was mich in der Ausbildung fertig gemacht hat. Das ist das, was mich in manchen Alltagssituationen als Selbstständige auch noch auffällt. Also gerade in Dresden, die Trauerfeierdekoration von dem Bestatter danach, das war ein rotes Tuch, was neben die Urne gelegt wurde. Und ich habe aber eine halbe Stunde für meine Dekoration zum Ab- und Aufbau gebraucht. Also einfach dieses Abstumpfen, dieses, es ist nur eine Zahl, es ist nur eine Nummer, ja. Dieses hintereinander wegarbeiten, das möchte ich nicht. Ich möchte wachsen, definitiv. Also ich möchte, dass ich noch viel mehr Menschen die Möglichkeit geben kann, dass es ein schöner Abschied wird. Also wer jetzt natürlich nicht unternehmerisch denkt und sich nicht sagt, ich möchte nicht wachsen, ja, dann hätte ich mir das hier auch alles sparen können, das ist klar. Aber ich möchte nicht abstumpfen. Ich möchte in 10 Jahren immer noch so coole Storys erzählen können und nicht sagen können, ja, das habe ich vor 10 Jahren so gemacht. Ja. Ich will das einfach durchziehen.
Also jeden Sterbefall individuell einfach behandeln und schauen, was macht den oder diejenige aus.
Bei manchen kannst du es mehr machen, bei manchen kannst du es weniger machen. Aber es ist für mich ein Name, es ist für mich ein Leben. Dort steckt eine Familiengeschichte dahinter, die mir anvertraut wird. Mhm. Und ich möchte nicht hier nur Zahlen lesen, das ist Nummer so und so. Und die Beisetzung ist jetzt morgen, ich packe das eine Tuch ein, fertig ist. Ist nicht so meine Welt.
Ich finde es schön, dass du da frischen Wind reinbringst und Sachen anders machst als bisher. Ich war bisher nicht bei vielen Beerdigungen, aber die meisten waren alle sehr klassisch. Und ja, stimmt nicht ganz. Ich weiß von, also was es bei uns schon gibt, dass man sich nach der Beerdigung dann trifft und dann nach der Beerdigung das Leben feiert.
Ja.
Und da dann auf den Verstorbenen, die Verstorbene noch die Gläser hebt. Das gibt's schon. Ja, aber diesen Prozess auch bei der Beerdigung zu machen, bei der Beisetzung, ich glaube, das also finde ich persönlich super schön und super, super interessant, dass du das, wie du das jetzt umsetzt. Und
ja, es muss halt nur angenommen werden. Also, wie gesagt, unsere Generation, das merke ich auch, aber ich merke es auch hier, gerade in der sorbischen Region, für viele ist es befremdlich, so ein rundes Haus, was auch noch rot ist. Eine Bestatterin, die jetzt nicht immer zwingend nur schwarzen Anzug trägt, sondern dass man Gott auch mal ein Tattoo sieht, die auch noch rote Haare hat und noch mit so einem Auto fährt und die Katze hier noch auf dem Tisch mit rumspringt. Das ist ja auch sowas. Das ist für viele einfach noch befremdlich. Also ich hoffe einfach, dass dieses Vertrauen oder einfach diese Offenheit mehr Aufmerksamkeit erlangt. Also wer es traditionell kriegen möchte, der soll es auch so kriegen. Da bin ich die Letzte, die das nicht so macht. Ja. Aber es denken halt viele, dass ich ein verrückter Vogel bin, der das nur individuell und komisch übertrieben macht, in deren Augen zumindest. Aber da ist jede Person anders und muss auf jede individuell eingehen. Aber das hoffe ich und ich glaube dran, dass es so die nächsten Jahre kommen wird.
Weil du jetzt gerade Sorbisch nochmal angesprochen hast, wir hatten es ja ganz am Anfang auch schon einmal kurz, du bietest auch sorbische Beerdigungen, Bestattungen an. Kannst du mir erklären, was ist der Unterschied zwischen einer sorbischen und einer, was ist denn das Gegenstück zu einer sorbischen Bestattung?
Einer deutschen Bestattung, ich weiß, es klingt doof, in der weltlichen Bestattung, sagen wir es mal so.
In der weltlichen Bestattung, ja. Okay, sagen wir es so.
Also sorbische Bestattungen, die sind in der Regel kirchlich. Also spielt immer eine Pfarrer eine Rolle. Heißt, dort hast du jetzt als Bestatter, du hast jetzt keine Wunschmusik, die gespielt werden kann.
Okay.
Du hast jetzt keinen Trauerredner, den du beauftragen musst. Dann ist derjenige, muss derjenige recht schnell auch in der Trauerhalle sein. Also wenn du zum Beispiel am Montag verstirbst, es kann schon sein, dass der Dienstag schon in der Trauerhalle ist, weil du hast dieses sogenannte Rosenkranzgebet. Gibt's auch bei den deutschen Kirchlichen, wo sich das ganze Dorf nochmal verabschieden kann. Und dann ist meistens am dritten Tag die Beerdigung. Also sorbische Bestattung, auch überwiegend Erdbestattung, das muss man dazu sagen. Aber dort wird das, ist das relativ schnell getaktet. Also du kannst sein, dass am selben, an derselben Woche noch die Erdbestattung ist. Dann tragen viele Sorben auch die sorbische Tracht. Also da muss man auch ein bisschen bewandt sein, diese anziehen zu können. Es gibt auch sorbische Traueranzeigen, die man dann in Sorbisch verfassen muss, wo man mit den Leuten auch sorbisch reden kann. Und dann wird der Sarg von den Osterreitern getragen. Also ist ja auch hier ein Brauch bei den Sorben, dieses Osterreiten. In der Regel finden sich beim Dorf dann immer 4 oder 6, je nachdem wie viele Griffe der Sarg hat, Osterreiter, die den Sarg dann tragen. Also es sind dann in der Regel keine Träger, die irgendwie vom Bestattungshaus etc. organisiert sind. Da kümmert sich das ganze Dorf drum. Dann wird der Sarg 3-mal abgesetzt von der Schwelle, also von der Trauerkapelle auf dem Friedhof, wird bei der Türschwelle der Sarg 3-mal abgesetzt. Werden 3 sorbische Sätze gesagt und daraufhin geht der Sarg dann zum Grab. Und dann wird dann dieser typische sorbisch-katholische Ritus vom Pfarrer dann abgehalten. Also für Bestatter weniger zu tun als bei einer weltlichen Beerdigung, aber es ist natürlich speziell, weil du mit der Sprache, mit der Tradition, mit der Tracht irgendwo dahinter stecken musst.
Mhm. Spannend. Also kannte ich so nicht. Gibt's bei uns, ich wüsste mal nichts Vergleichbares. Ich wohne im Allgäu in Bayern.
Oh Gott, ja.
Also da gibt's sowas in der Art nicht.
Gut, in Tracht auch vielleicht, oder? Dass welche bei euch in der Tracht vielleicht...
Tracht vielleicht schon, ja. Mhm. Ja, also interessant. Ne? Mhm. Aber auch das ist dann ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest eine der wenigen, bist du dann, die das bei euch in der Region machen.
Ja, wird aber wenig angenommen, muss ich sagen. Also dadurch, es gibt ja noch einen sorbischen Bestatter hier in der Gegend, den gibt's halt schon immer. Also es ist eben diese alte Generation, die sagen, da gibt's nicht immer, dann gehen wir immer noch zu dem. Ein paar haben mir schon das Vertrauen geschenkt. Ich durfte auch schon ein paar sorbische Bestattungen machen, aber es sind bei weitem nicht so viele, wie ich jetzt schon die weltlichen, individuellen, nenne ich es jetzt mal umgangssprachlich, Beerdigungen und Beisetzungen begleiten durfte.
Annabel, mit Blick auf die Zeit gehen wir auf die Zielgerade. Wir haben bei uns im Podcast immer so einen kleinen Schlussblock, wo es auch ein bisschen weg vom Handwerk geht. Wir haben eine Frage, die stellen wir allen unseren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Gibt's irgendeine Person, mit der du gerne mal tauschen würdest? Mal einen Tag, eine Woche in das Leben, den Beruf etc. von einer anderen Person reinschlüpfen würdest?
Ich wollte damals immer Rechtsmedizinerin werden. Aber ich habe eine Mathe-Schwäche, also ich kann keine Mathe. Deswegen war dann das Medizinstudium ganz schnell auch abgewählt gewesen. Ich finde dieses Anatomische so interessant. Also es ist, gut, es ist halt ein typischer Statter-Satz jetzt, ne? Bei einer so einer Obduktion mal dabei zu sein. Also das, ich habe jetzt gar keine außergewöhnlichen Wünsche unbedingt, aber ich finde gerade diese Rechtsmedizin, dieses Anatomische so interessant, wie so ein Körper aufgebaut ist, da kommt man ja als Laie nicht rein. Also da kann man ja sicher keine Obduktion mal ansehen. Ja. Und sowas finde ich super interessant. So diese bei einem Mord, diese Zusammenstellung oder wie man selbst noch Medikamente aus dem Körper noch irgendwie identifizieren kann, an was derjenige verstorben ist, sowas finde ich super interessant und hätte ich. Könnte ich Mathe, dann wäre ich jetzt vielleicht auch keine Bestatterin, sondern Rechtsmedizinerin, aber damit bin ich auch super Fan. Aber das wäre sowas, wo ich mich auch wahnsinnig dafür interessiere, auch so eine Hospizarbeit. Also es sind zum Beispiel so Sachen, das wüsste ich jetzt nicht wieder, ob ich das könnte, wirklich jemanden so in dieser Zielgerade zu begleiten. Aber da würde ich super gerne mal wissen, wie Leute mit sowas umgehen, wie Angehörige damit umgehen. Sowas finde ich super interessant, ja.
Aber auch da immer die Verbindung zum Tod und na, diese Schwelle zwischen Leben und Tod dann.
Ja, also ich kann dir nicht mal, es gab nie einen anderen Berufszweig. Ja. Natürlich im Hintergrund auch mein Hobby, ich hätte gerne Autowerkstatt mit einer Hebebühne. So wäre mein ganzes Leben einfacher. Aber das ist nicht so das, was es mir geben würde. Und das ist immer irgendwo so mit Blick auf dieses ganze, auf diese ganze Bestattungsbranche würde es mich immer wieder dorthin führen.
Nächste Frage. Was war für dich die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
Das selbstständig machen. Das klingt jetzt auch wieder total langweilig, aber es ist so, es hat Vor- und Nachteile und es waren oder gibt auch nicht immer schöne Momente. Das ist einfach so. Aber ich bin so froh, mit Anfang 20 diese Möglichkeit bekommen zu haben, dass ich jetzt nicht mich in der Branche irgendwie niederordnen muss und vielleicht gar nicht zufrieden wäre. Sondern, also es war wirklich die beste Entscheidung. Ich hätte ja mit 20 auch sagen können, ein bisschen Berufserfahrung erstmal, ziehe ich mal erstmal eine Großstadt, mal gucken. Mhm. Ich weiß, hätte ich das gemacht, würde ich mich, glaube ich, nie selbstständig machen, weil du dann einfach abschweifst. Und deswegen bin ich so froh, dass ich auch auf Deutsch gesagt diesen Arschtritt von meinen Eltern bekommen habe, weil die eben in so jungen Jahren einfach die sind, die dir diesen Schritt geben. Und Ohne die würde ich jetzt hier nicht sitzen. Und wie gesagt, es gibt auch Tage, wo du denkst, ach Mensch, jetzt könnte mal wieder ein Sterbefall kommen aus der unternehmerischen Sicht. Mhm. Wenn du die Zahlen irgendwo im Kopf hast, natürlich, es ist alles hier deins. Wenn es schief läuft, dann hängt das dran. Und so schnell ändert sich aber auch deine Stimmung. Du hast nicht Feierabend und weißt, okay, der Chef kümmert sich drum, wenn du jetzt merkst, es ist 2 Wochen, läuft es gerade blöd. Du weißt, es ist dein Ding, wofür du hier gerade stehst. Und wenn es nicht läuft, hast du ein Problem. Na, aber wiederum gibt es dann, wie jetzt während des Gesprächs schon gesagt, so viele Momente, die ich als Angestellte niemals hätte erleben dürfen und können. Deswegen war es die beste Entscheidung mit so jungen Jahren. Viele sagen ja auch immer, leb dich doch noch aus, geh doch feiern, hast ja noch deine Jugend vor dir. Wo ich mir sage, das habe ich mit 15, 16, lag ich auch betrunken im Graben. So, das habe ich gemacht, das ist alles schön, das brauche ich jetzt mit 20 nicht mehr. Ja. Aber das ist dann wieder so eine Generation, die dann wieder so denkt. Die sagt, warum so jung und, ne? Ja. Aber früh übt sie. Und deswegen, das war wirklich die beste Entscheidung, die ich machen konnte, mich selbstständig zu machen.
Dich selbstständig zu machen, Handwerkerin zu sein, ja, als Bestattungsfachkraft. Was bedeutet für dich Handwerk?
Machen. Einfach machen. Sich nicht irgendwie was vorgeben zu lassen, sondern auch einfach was erschaffen zu können. Also du kannst es für die Leute machen. Manchmal sehen sie es, manchmal sehen sie es nicht. Manche Sachen haben die gar nicht auf dem Schirm, dass du das machst. Die denken vielleicht, das macht irgendein Externer oder dass du das überhaupt in der Branche machen darfst. Aber für jemanden jetzt zum Beispiel die Saargriffe dran zu schrauben, ist was total Tolles. Wo das ist einfach so ein Handwerk, was nicht jeder sieht, aber ich bin froh, das machen zu dürfen. Du kannst sie dir auch bestellen von einem Lieferanten. Aber du kannst sagen, du hast diesen Handwerksberuf erlernt, du hast es in der Schule gelernt, einen Saargriffe dran zu schrauben, ein Saarkreuz zu befestigen, ein Saarkreuz, halt ein Grab zu schaufeln. Und das finde ich so toll, dass ich das auch ausleben darf, dass es eben so vielfältig ist. Einfach machen zu dürfen.
Ja, sehr schöne Antwort. Ja, und das einfach machen oder ja selbst aktiv werden, das ist, glaube ich, auch das, was gewerkeübergreifend das Handwerk mit auszeichnet.
Ja.
Ich habe jetzt noch 4 kurze Begriffe, kleine Begriffe und bitte dich da ganz kurz und knapp darauf zu antworten. Erster Begriff, erste Frage, was ist Heimat für dich?
Da fragst du mich was. Ich bin ja vom Schwarzwald nach Malschwitz gezogen, würde jetzt nicht sagen. Von dort bin ich ja nach Radiobor gezogen. Von Radiobor bin ich jetzt nach Neschwitz gezogen. Also ich bin relativ oft umgezogen. Was jetzt hier für mich Heimat ist, ist einfach diese Gemeinschaft. Auch durch die Freiwillige Feuerwehr. Du hast Leute, die kannst du nachts um 3 anrufen, die sind da. Auf dem Dorf, du triffst dich mit dem Nachbar auf einmal über den Gartenzaun, auf einmal drückt er dir ein Bier in die Hand. Also das ist hier für mich Heimat, dieses Dörfliche. Ich könnte niemals in der Großstadt wohnen. Du kannst hier bis nachts um 3 mit deinen Leuten draußen beim Lagerfeuer sitzen. Das interessiert keinen. Du kannst hier auf deine Simson draufsetzen, kannst eine Runde fahren. Also das ist für mich Heimat. Also den Begriff, wie gesagt, ich bin sehr oft umgezogen. Ich habe jetzt nicht wirklich so seit der Kindheit einen Freundeskreis oder einen Dorfkreis. Also ich musste mich immer überall neu mit reinziehen. Aber jetzt hier gerade in Neschwitz fühle ich mich super wohl. Und das ist Heimat, wenn der Nachbar dich schon sieht am Samstag, dir schon ein kühles Bier in die Hand hält und danach geht's ans Rasenmähen.
Sehr schönes Bild. Ja. Annabelle, hast du ein Vorbild?
Meine Eltern tatsächlich. Ich weiß, die Fragen, also meine Antworten klingen vielleicht total langweilig, aber das sind so die
gar
Leute.
Nicht.
Ja, okay.
Alles gut.
Das sind so die mir gesagt oder die mir gezeigt haben, mach. Und wenn andere das blöd finden, wie du es machst, aufgrund deiner roten Haare, aufgrund deiner Tattoos, aufgrund deiner offenen Art, wenn das andere blöd machen dann, oder blöd finden, dann machst du halt einfach selbst. Und das war so, die haben jetzt nicht eingeredet, ja, dann färb doch mal deine Haare ein bisschen anders. Dann zieh mal dir mal ein bisschen was anderes an, dann musst du dich halt anpassen. Das war nicht so. Die haben gesagt, du bist so und das, Leute werden das toll finden. Es wird genug Leute finden, die das auch blöd finden. Davon wird es genug geben. Aber die haben mir einfach gesagt, mach das. Und die haben mich jetzt dazu hier gebracht. Sonst würde jetzt hier anscheinend auch wahrscheinlich eine Hüpfburg stehen, weil ich mich einfach mit den ganzen Bausachen nicht auskenne. Ja. Also da ist einfach die Unterstützung von den Eltern da. Und ohne die hätte ich in so jungen Jahren diesen Schritt gar nicht gewagt. Und deswegen sind das so Vorbilder, die mir gezeigt haben, machen, wenn es die Leute blöd finden, es wird genug Leute finden, die es cool finden.
Nächster Begriff. Was ist Glück für dich?
Nach dem Feierabend mich einfach hinzusetzen und sagen, okay, ich würde es genauso, würde ich es nochmal machen. Auch in der Branche, ein ganz vorsichtiger Satz, weil eigentlich willst du es ja nicht so nochmal erleben, manche Schicksale, aber wieder aufs Gespräch vorhin bezogen, diese Dankbarkeit, die du bekommst, das ist dann einfach Glück zu merken, okay, du warst gerade die Person, du hast gerade alles richtig gemacht. Es hätte jede andere Person machen sein können. Ich hätte es auch gerade total gegen die Wand fahren können, aber ich war die Person, die das gerade richtig gemacht hat. Und das ist für mich dann einfach Glück, dieses Glücksgefühl zumindest, da zu sitzen, zu sagen, genau so will ich es noch weiter 10, 15, 20 Jahre machen. Und eben dieses Glück, das so machen zu dürfen, diesen Schuss im Kopf trotzdem zu haben, das eben so, wie, so individuell und zu besonders zu machen, dass das eben auch noch ankommt.
Letzter Begriff. Hast du irgendein Motto?
Machen. Das ist kein Motto jetzt schon wieder, aber so direkt nicht, muss ich dir sagen, weil so wie ich es jetzt gemacht habe, ist es richtig, warum es so passiert ist. Weißt du, ich hätte auch irgendwo in meinem Leben falsch abbiegen können, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ich habe kein Motto, was mich jetzt irgendwie jetzt schon länger begleitet, wo ich sage, daran richte ich mich. Ich sage mir einfach, ich habe es jetzt so gemacht und was jetzt morgen kommt, weiß ich nicht. Das ist auch einfach so diese Spontane, die dieser Beruf mit sich bringt. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Ich kann mir jetzt ein Motto in meinem Kopf haben, morgen kann der Tag schon dann ganz anders so aussehen. Morgen kann hier ein Schicksalsschlag reinkommen, der mich in meinem Bestatteralltag begleitet, dann werde ich mein Motto hinter den Zaun werfen, weil ich mir sage, das eine passt mit dem anderen gerade nicht zusammen. Deswegen, ich mache es einfach so und entweder es fährt gegen die Wand oder es fährt nicht gegen die Wand. Aber ich tue mir das nicht zu überdenken. Das ist, ich bin generell Mensch, ich denke über vieles nach oder denke mich in zu vieles rein. Aber jetzt so in Bezug auf ein Motto, ich sage mir, du darfst dann einfach nicht zu sehr nachdenken. Mach und entweder es war blöd oder nicht.
Ich habe ja den Podcast angefangen mit deinem Website-Zitat. Begraben ist eine Notwendigkeit, bestatten eine Kunst. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt so die letzte Stunde unseres Gesprächs nochmal so in den Kopf rufen, es ist wirklich eine Kunst, ein Handwerk, das du ausführst. Und es gibt da eben kein Muster, was man jedes Mal so anwendet, sondern es ist alles individuell. Und es ist super spannend, wie du damit umgehst, wie du die Begleitung mit den Hinterbliebenen machst, mit den Angehörigen. Vielen, vielen lieben Dank, Annabelle, dass du mir und uns allen, uns Zuhörern, Zuhörerinnen, das erklärt hast und uns da mitgenommen hast in deinem Betrieb. Ich wünsche, auch das hört sich jetzt blöd an, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Ich wünsch, dass dein Betrieb genauso weiterläuft, wie du es dir vorstellst und dass du nach deinen Prinzipien und nach deinen Werten weiterarbeiten kannst. Vielen herzlichen Dank dir. Alles Gute.
Ich gebe mein Bestes. Dankeschön. Danke.
Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.
Diese Folge wurde unterstützt vom Holzmann Medienshop, deinem Partner in Sachen Fachmedien für Mittelstand und Handwerk.